Es gibt zwar einen Präsidenten des Nationalrates, der im Hinblick auf Organisation, Personal, Budget Entscheidungsbefugnis hat, aber gleichzeitig ist ja auch die Parlamentsdirektion eine Serviceorganisation für aktuell 5 Clubs, ja, für einen Präsidenten, eine zweite Präsidentin, einen dritten Präsidenten und für eine Präsidentin, einen Präsidenten des Bundesrates. Das heißt, hier gibt es sehr viele, die auch zu Recht Ansprüche an die Parlamentskommunikation stellen. Und das macht es in dieser Frage ein wenig komplexer, als es im Vergleich in einem Ministerium ist.
Hallo und herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Georg Renner, ich bin Innenpolitikjournalist bei der Kleinen Zeitung und spreche heute mit Karl-Heinz Grundböck, dem Kommunikationschef des österreichischen Parlaments, darüber, wie sich das Parlament mit seinem neuen multimedialen Newsroom auf die Neueröffnung des Hauses am Ring vorbereitet, wie es sich überhaupt als Medium oder sagen wir Faktenplattform für die nächsten Jahre aufstellt und warum die Leute lieber über ein goldenes Klavier reden, als darüber, was zum Beispiel dort an Budgetentschließungen in den vergangenen Wochen beschlossen worden ist. Herzlich willkommen und danke für dein Kommen, Karl-Heinz Grundböck.
Vielen Dank für die Einladung, freue mich hier zu sein.
Du bist Kommunikationschef des Parlaments, des österreichischen Parlaments, muss man dazu sagen. Und wir wollen heute ein bisschen über das Thema reden, wie kommuniziert man als Parlament, wie kommuniziert man für ein Parlament eigentlich. Zuvor würde ich aber ganz gerne zwei Dinge mit dir besprechen. Erstens haben wir diese klassische Transparenzpassage bei Ganz offen gesagt, wo wir sagen, woher wir einander kennen. Du warst lange Zeit Ressortsprecher des Innenministeriums. Aus dieser Zeit kennen wir uns. Damals war ich Chronik und später innenpolitischer Journalist.
Korrekt, du warst bei der Presse damals.
Ich war, genau, in grauer Vorzeit, muss man heute schon fast sagen, bei der Presse. Und dann viel zu tun gehabt haben wir miteinander bei Addendum, wo ich auch kurz gearbeitet habe, genau, wo wir ein großes Asylprojekt noch gemacht haben und da euch mit Fragen gelöchert haben. Die zweite Frage ist, hast du Aufträge von einer Partei derzeit?
Ja, nein. Ja, ich hatte nie Aufträge einer Partei. Ich habe keine Aufträge von einer Partei. Und ich habe auch nie für eine Partei oder für eine politische Persönlichkeit unmittelbar kommuniziert.
Nicht für eine politische Persönlichkeit? Das führt mich gleich zu meiner zweiten Frage, mit der ich gerne einsteigen würde, nämlich deinem Berufsbild. Du kommunizierst nicht für zum Beispiel den Nationalratspräsidenten oder eine Nationalratspräsidentin oder irgendeinen Club, sondern für das ganze Parlament. Was heißt denn das konkret?
Korrekt. Das Parlament verstehe ich als die Institution an sich. Mir ist aber auch wichtig, diese Unterscheidung zu sehen. Natürlich gibt es die Parteien, es gibt die Fraktionen, die im Parlament vertreten sind. Es gibt auch die Repräsentanten und Repräsentantinnen im Parlament, ist der Präsident des Nationalrates, Präsident, Präsidentin des Bundesrates, ja, die zweite Präsidentin, dritten Präsidenten des Nationalrates. All das sind politische Persönlichkeiten, genauso wie auch die Clubs ihre eigene Persönlichkeit haben. All diese Clubs, auch die Repräsentanten, Repräsentantinnen, Nationalrat, Bundesrat, haben ihre politischen Büros, wo auch Pressesprecherinnen, Pressesprecher die politische Kommunikation betreiben. Aber es gibt eine Institution Parlament, die einerseits Service für den parlamentarischen Betrieb bietet, aber andererseits auch eine eigene Kommunikationslinie hat, die sich wesentlich von der politischen Kommunikation unterscheidet.
Wie differenziert man denn das? Weil in Wirklichkeit passiert ja viel von dem im Parlament, eigentlich alles von dem im Parlament, auf Basis politischer Entscheidung. Wie der Umbau funktioniert, ob Abstimmungsergebnisse im Detail veröffentlicht werden, vielleicht können wir darüber später nochmal kurz sprechen. Wie unterscheidet man da zu sagen, okay, in Wirklichkeit kannst du auf jede Frage, die ich dir stelle, ja sagen, ja, das hat halt die Politik so entschieden und bitte fragst den politischen Sprecher.
Ja, das würde ja eine Parlamentskommunikation ad absurdum führen, wenn wir Parlamentskommunikation auf die politische Kommunikation der Parteien reduzieren würden. Aber es würde genau zu dem Ergebnis führen, wie du das erwähnt hast. Ja. Aber nein. Die politische Kommunikation ist im Wesentlichen bestimmt von inhaltlichen Positionen. Ja, nehmen wir so den Kernbereich im parlamentarischen Geschehen, nämlich Gesetzgebung und Kontrolle der Vollziehung. In all diesen Bereichen gibt es inhaltliche Positionen zu einer Gesetzesinitiative in Fragen wie beispielsweise auch im Untersuchungsausschuss. Die Parlamentskommunikation nimmt aber keine inhaltliche Position ein. Der Anspruch ist, neutral in einer Äquidistanz zu allen Fraktionen über das Geschehen zu berichten. Das ist seit vielen Jahren bewährt und etabliert mit der Parlamentskorrespondenz. Die Parlamentskorrespondenz ist ja auch exklusiv in den Ausschüssen, die nicht öffentlich
sind. Wir Journalistinnen und Journalisten haben dort auch keinen Zutritt, mit Ausnahme des Europaausschusses, wenn ich das
korrekt
richtig im Kopf habe.
Es gibt einzelne Ausschüsse, die auch medienöffentlich sind, oder auch der Untersuchungsausschuss ist medienöffentlich, aber die überwiegende Zahl der Ausschüsse ist nicht medienöffentlich, damit aber dann auch aus diesen Ausschüssen, die nicht medienöffentlich sind, eine Information der Öffentlichkeit erfolgt, die nicht von politischen oder fraktionellen Positionen bestimmt ist. Dafür gibt es die Parlamentskorrespondenz. Dort ist die Parlamentskorrespondenz eine neutrale Quelle mit auch sehr viel Resonanz, wie wir sehen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir über den Anspruch für die Parlamentskommunikation sehr stark auch jetzt dorthin legen, dass wir Parlamentarismus an sich erklären. Ja, wenn ich nur ein einziges Beispiel herausgreife, nehmen wir den Untersuchungsausschuss, ja, da gibt es ja natürlich eben auch Positionen der Parteien, beispielsweise, ob jetzt der Vorsitzende befangen ist oder ob er nicht befangen ist, ob er verpflichtet ist, den Vorsitz zu führen oder ob er nicht verpflichtet ist und das abgeben kann. Also da gibt es Positionen, die inhaltlich bestimmt sind, ja, in der Frage, soll er das führen, soll er das abgeben. In dieser Frage kann eine Parlamentskommunikation keine Position einnehmen. Was die Parlamentskommunikation aber machen kann, ist neutral zu erläutern, was steht im Artikel 6 der Verfahrensordnung für Untersuchungsausschüsse, ja, weil dort wird der Vorsitz geregelt. Ja, und die Frage, wer hat den Vorsitz, ja, kann der Vorsitz auch abgegeben werden. Das heißt einfach ein Stück weit die Grundlagen für ein Verständnis weiterzugeben, um diese parlamentarischen Vorgänge besser verstehen zu können und eine sachliche Basis dafür zu haben, um auch inhaltliche Positionen besser verstehen zu können.
Jetzt muss ich aber sagen, aus journalistischer Sicht, braucht es euch dann überhaupt? Weil das ist ja auch mein Job, diese Differenzierung irgendwie vorzunehmen als Journalist, der relativ häufig mit oder im Parlament arbeitet und sagt, okay, die Verfahrensordnung, die kenne ich natürlich aus dem FF und ich weiß, dass grundsätzlich der Nationalratspräsident den Vorsitz führt. Wo ist denn da der Unterschied?
Also ich glaube, dass wir hier auch eine Entwicklung der letzten Jahre sehen müssen. Dort, wo die Information und Meinungsbildung der Öffentlichkeit sich reduziert hat auf die Massenmedien, ja, als Mittler, ja, zwischen Institutionen und der Öffentlichkeit. Da bin ich bei dir, ja, wenn es dann qualifizierten Journalismus gibt, ja, und die Öffentlichkeit nur, ja, im Wege von journalistischen Massenmedien erreicht wird, dann wäre das eine Duplizierung. Ja. Aber gleichzeitig sehen wir ja immer stärker auch diese Fragmentierung in der Öffentlichkeit. Das heißt, es gibt Information, Meinungsbildung in der Öffentlichkeit ja auch über Social Media, abseits von Massenmedien. Und deswegen verstehe ich die Parlamentskommunikation ja nicht in Konkurrenz zu journalistischen Medien, sondern als Ergänzung in den Kanälen, wo eben auch Journalismus nur sehr eingeschränkt stattfindet.
Das ist ein gutes Stichwort. Anlass unseres Gesprächs heute ist ja, dass in einigen Wochen das neue alte Parlamentsgebäude am Ring wieder eröffnet wird Und gleichzeitig aber auch in der Kommunikation des Parlaments ist relativ viel tut. Wir werden dann später noch ein bisschen im Detail darüber reden können. Ihr baut gerade einen eigenen Newsroom auf, habe ich gehört. Und habt ganz viele Initiativen, wo auch die Parlamentswebsite jetzt etwas nutzerfreundlicher gestaltet wird. Ich würde dieses Gespräch gerne in drei Phasen gliedern. Ich würde gerne darüber reden, wie aus deiner Sicht eine ideale Parlamentskommunikation aussieht. Ich würde dann gerne darüber reden, wo ihr als Parlament jetzt gerade steht kommunikativ, was sich da in den letzten Jahren schon getan hat. Und dann drittens, was ihr in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren vorhabt, um sich diesem geschilderten Idealzustand anzunähern. Also, hast du irgendein Vorbild von einem Parlament, das ganz perfekt kommuniziert, aus deiner Sicht?
Also mit dem Eindruck, den ich jetzt aus der Kommunikation anderer Parlamente habe, sehe ich, dass die allermeisten vor den gleichen Fragestellungen stehen, die wir auch derzeit haben. Ich glaube, dass wir im Vergleich zu einigen Parlamenten auch schon Schritte weiter sind. Ein Idealbild dafür kann ich derzeit nicht benennen, ja, also, weil das wirklich eine Entwicklung ist, ja, wo sich Parlamente auch ganz ohne Zweifel schwerer tun als andere Institutionen.
Warum denn?
Ja, wenn ich jetzt ein Ministerium hernehme, das ist im Regelfall monokratisch organisiert, das heißt, das ist in der Entscheidungsfindung, in der Unterscheidung, was ist politische Kommunikation eines Ministers, einer Ministerin und ja, wie stellt sich die Kommunikation der Verwaltung, des eines Ministeriums ja dazu auf, dann ist das relativ
simpel, weil das Ministerium ja Hilfsapparat des Ministers
ist im Wesentlichen. Ja, aber trotzdem eine Unterscheidung treffen kann und treffen muss zwischen einer politischen Kommunikation und einer institutionellen Kommunikation des Apparates. Das ist in der Realität eines Parlaments ein wenig anders, weil das eben nicht monokratisch organisiert ist. Es gibt zwar einen Präsidenten des Nationalrates, der im Hinblick auf Organisation, Personalbudget Entscheidungsbefugnis hat, aber gleichzeitig ist ja auch die Parlamentsdirektion eine Serviceorganisation für aktuell 5 Clubs, ja, für einen Präsidenten, eine zweite Präsidentin, einen dritten Präsidenten und für eine Präsidentin, einen Präsidenten des Bundesrates. Das heißt, hier gibt es ja viele, die auch zu Recht Ansprüche an die Parlamentskommunikation stellen. Und das macht es in dieser Frage ein wenig komplexer, als es im Vergleich in einem Ministerium ist.
Um auf die Frage zurückzukommen, wie schaut denn die ideale Kommunikation aus? Du hast zuerst dieses schöne Modell erklärt, vom ergänzend zum Massenjournalismus, dass man eben selbstständig kommuniziert, die Fakten darlegt. Auf welchen Ebenen kann man
da? Also ich kann es eher so von der Zielsetzung beschreiben und von dieser Perspektive, wie ich sie mir wünschen würde. Ja, mit der Einschränkung, dort sind wir nicht und da braucht es schon noch einige Schritte. Also was ich vor Augen habe als Zielbestimmung, ja, ist eine institutionelle Kommunikation des Parlaments, in der auch für eine breite Öffentlichkeit wahrnehmbar wird, dass es da eine Institution gibt, die eine verlässliche Quelle ist für was auch immer im Parlament und rundherum passiert, die öffentlich anerkannt ist für all diese Kommunikationsleistungen der Institution und die auch akzeptiert ist und die Vertrauen findet dafür, dass sie sich unterscheidet von der parteipolitischen und legitim parteipolitischen Kommunikation. Ja, das heißt, eine Zielbestimmung für mich ist die, dass es hier eine Wahrnehmung des Parlaments gibt, die sich nicht auf die Parteien alleine reduziert, sondern die auch die Institution neben den Parteien selbst sieht. Und all das aber eben auch mit getragen von großer Akzeptanz und einer positiven Zuschreibung zum Parlament an sich. Gibt auch einen Grund, warum ich das genau so als Zielsetzung auch verstehen wollen würde. Dort, wo sich die Wahrnehmung der Institution Parlament reduziert auf die inhaltlichen Positionen und die inhaltlichen Differenzen zwischen den Parteien, sind wir sehr schnell bei einem Thema, das ja doch auch tabuisiert ist, oder nach meinem Eindruck in Österreich sehr stark tabuisiert ist, nämlich beim Thema Streit. Mhm. Ja. Und das ist ein bisschen schwierig bei einer Institution, die von ihrem Wesen her
eine Institutionalisierung des Streits ist.
Ihre Identität, ja, daraus zieht, ja, Raum für konstruktiven Streit zu schaffen. Gibt ja auch so dieses bekannte Zitat von Helmut Schmidt, ja, eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine. Und genau dieses Verständnis, dass es einfach eine Notwendigkeit gibt für diese Verdichtung von Unterschieden, für dieses Austragen der Unterschiede, ja, im Parlament. Ich glaube, dass dieses Verständnis etwas ist, was durchaus noch wachsen kann. Und was dann insgesamt, würde ich auch hoffen, dem Ansehen der Politik als solches auch dient.
Jetzt ist deine Zielbeschreibung nicht fundamental unterschiedlich von dem, was wahrscheinlich alle politischen Journalisten in dem Land ganz gerne wären, nämlich eine Informationsquelle, die abseits der Parteien gesehen wird, wie der tatsächliche Ruf in der Bevölkerung ist, lassen wir jetzt mal dahingestellt, auf die man sich verlassen kann, die eben einordnet diese unterschiedlichen Positionen und dazu Fakten liefert. Wo wir uns ganz viel Gedanken darüber machen, ist immer, wer ist denn unsere Zielgruppe für solche Institutionen? Wer ist denn eure Zielgruppe?
Ja, also ich würde jedenfalls einerseits natürlich eben auch hier Journalistinnen und Journalisten sehen. Auch gerade in einer Zeit, wo auch für uns bemerkbar wird, ja, dass die ökonomische Ausstattung der Redaktionen durchaus eine Konsequenz für die Berichterstattung an sich auch hat. Ja, also da wäre auch mein Wunsch, dass wir Inhalte, die aus der Parlamentsdirektion entstehen, sachlich, neutral entstehen, als ein Beispiel auch die Fachdossiers von unserem Rechts-, Legislativ- und Wissenschaftlichen Dienst. Das heißt, wir haben ja auch diese Seite Fachinfos, Parlament.gv.at. Und da wäre schon auch für mich eine Zielsetzung, dass dieses Angebot unterstützend für Journalistinnen und Journalisten auch wahrgenommen wird. Das ist natürlich eben auch eine Akzeptanzfrage, nämlich auch getragen von dem Bewusstsein, dass das in keiner Form, ja, jetzt parteipolitisch gefärbt ist, ja, oder motiviert ist, sondern wirklich neutrale Grundlagen anbietet. Genauso wie es der Budgetdienst im Parlament. Ja,
wollte gerade sagen, gerade letzte Woche habe ich mal die Analyse zum aktuellen Budget vom Budgetdienst
geholt. Ja, das heißt, das ist ein Beispiel, wo ich jetzt Journalistinnen und Journalisten als Zielgruppe der Parlamentskommunikation sehe, einfach auch unterstützend für die Tätigkeit im Journalismus. Ja, aber, und das ist mir auch wichtig dabei, ohne jetzt den Anspruch für die Parlamentskommunikation erheben zu können und zu wollen, ja, dass wir journalistische Arbeit machen. Machen wir nicht, ja, sondern wir machen institutionelle Kommunikation und freuen uns, wenn das eben auch journalistisch gesehen und dann journalistisch verarbeitet wird. Das ist die eine Zielgruppe. Und das andere ist aber genau eben dieser Aspekt, wo wir auch bemerken, dass eben Journalismus, dass die Massenmedien ihr Multiplikationsmonopol, ja, schon lange verloren haben und durch die digitale Kommunikation einfach auch eine Fragmentierung in der Öffentlichkeit eingetreten ist. Und da sehe ich das eben auch als einen notwendigen Schritt, ja, im Zeitalter der digitalen Kommunikation, dass wir diese Idee der Parlamentskorrespondenz auch ausdehnen auf diese Social-Media-Kanäle und die Öffentlichkeiten, ja, die man über diese Kanäle abseits des Journalismus erreicht.
Also ihr geht praktisch in die Breite
quasi. Wir gehen in die Breite. Wir sind mittlerweile auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Wir schieben leider schon ein bisschen zu lange auch diese Frage TikTok, ja, vor uns her. Nicht in der Frage, ob es Sinn macht, sondern eher in dieser Frage, wie können wir dort einen Auftritt auch gestalten, der einerseits wahrgenommen wird, andererseits aber auch mit dem Parlament vereinbar ist. Und auch diese Frage Mastodon ist auch eine, die uns auch jetzt schon beschäftigt. Aber wir gehen auch da in die Breite, weil nach meinem Verständnis Parlamentarismus, Demokratie die zentralen Werte in einer Gesellschaft sind, wo es auch lohnt, das in all diesen Kanälen auch mitzuvertreten.
Jetzt sind wir in Österreich gerade in einer Position, wo wir sehr oft darüber diskutieren, wie viel Einfluss haben Parteien, was für einen Durchgriff gibt es von Parteien, einerseits in klassische staatliche Institutionen, andererseits klassische staatliche Medien. Wenn du jetzt sagst, okay, die Parlamentsdirektion, das Parlament hat an sich den Anspruch, eine neutrale, überparteiliche, äquidistante Institution zu sein. Was gibt's denn da für eine Firewall quasi zwischen euch und der Politik? Wie ist denn das abgesichert, dass nicht der nächste Parlamentspräsident sagen kann, ja okay, alles nett, was ihr euch vorgenommen habt, aber ihr schickt jetzt aus, was ich will.
Also die ganz klare Firewall dafür ist die, die ja von allen Fraktionen gebildet wird. Ich glaube, dass gerade die Parlamentskorrespondenz ja als jetzt langjährig etablierte Einrichtung in unserer Kommunikation sehr akzeptiert ist für diese Äquidistanz. Da gibt es auch auf dieser Grundlage zum Glück auch ein großes Selbstbewusstsein und ein Bewahren dieser Äquidistanz. Aber auch daher getrieben in dem Moment, wo die Parlamentskorrespondenz als ein Beispiel oder die etablierteste Säule in der Parlamentskommunikation für die anderen Fraktionen wahrnehmbar in eine parteipolitische Kommunikation abgleiten würde, würden sofort die anderen Fraktionen eben auch
Alarm schreien.
Feuer schreien, nachdem wir bei der Firewall sind. Ja. Und ich glaube, dass genau das auch die Gewährleistung dafür ist, dass eben auch die Parlamentskommunikation, wenn irgendwelche Versuche von Beeinflussungen da sind, da auch auftreten zu können, weil letztlich geht es um die Existenzgrundlage einer institutionellen Kommunikation.
Kommen wir zum zweiten Teil, eben diesem Status quo, wo steht das Parlament in seiner Kommunikation jetzt? Du hast schon mehrfach erwähnt, die Parlamentskorrespondenz ist ein Begriff, der klingt wie aus, weiß nicht, dem 17. Jahrhundert, wo noch die Depeschen von den Reichstagen hin und her geschickt worden sind. Was ist denn das?
Ja, also die Parlamentskorrespondenz, ja, klingt ein wenig, ja, so wie du das beschreibst, aber gleichzeitig ist das eine Textagentur, wo wirklich in einer hohen Frequenz, in einer hohen Verlässlichkeit und in einer sehr, sehr hohen Präzision Jahr für Jahr viele Aussendungen geschrieben werden, also bei so rund 1500 Aussendungen pro Jahr mit einer Resonanz und einer Reichweite im siebenstelligen Bereich. Das ist wichtig in der Außenwirkung, das heißt gerade auch in der Unterstützung für Journalistinnen und Journalisten. Im Wesentlichen sind das OTS-Aussendungen. Es hat aber auch eine große Wertigkeit im Innenverhältnis, weil wir auch sehen, dass gerade die Zusammenfassungen, die Erklärtexte über Gesetzesinitiativen ja auch Grundlage für die Clubarbeit sind. Ja, das heißt, manche Clubs haben auch gar nicht die Kapazitäten, alle Gesetzesinitiativen selbst für sich aufzuarbeiten, durchzulesen.
Und alle Ausschüsse zu dokumentieren nochmal extra.
Und also die greifen auf die Parlamentskorrespondenz zurück dafür. Und ich habe es schon erwähnt, also nicht seit dem 17. Jahrhundert, ja, besteht die nicht über Depeschenreiter, aber die ist seit doch vielen Jahren eingeführt, akzeptiert, anerkannt und hat großen Bestand. Und weil du gefragt hast nach dem, wo wir jetzt stehen, wie wir jetzt weitergehen und was jetzt in den letzten Jahren passiert ist. Wir haben, und das war so ein Schritt, den wir jetzt doch schon vor einigen Jahren auch unternommen haben, uns genau diese Frage gestellt, können wir es im digitalen Zeitalter dabei belassen, nur im Wege der Parlamentskorrespondenz zu kommunizieren, das heißt mit OTS-Aussendungen innerhalb dieses journalistischen Kreislaufs? Oder wäre es nicht auch an der Zeit, dass wir diese Idee der Parlamentskorrespondenz erweitern auf die anderen Kanäle abseits von OTS-Aussendungen? Das war eine Diskussion, die wir dann, das war schon in der letzten Gesetzgebungsperiode.
Letzte Gesetzgebungsperiode heißt, das war unter der türkis-blauen Koalition.
Ja, korrekt. Hm? Ja, korrekt. Aber
ja.
Ja, nachdem ich diese Frage der Gesetzgebungsperiode eher also als Angehöriger der Parlamentsdirektion.
Also Gesetzgebung, türkis-blau und dann
eher ungern auf die Koalition beziehe.
Ja, völlig korrekt.
Ja. Das waren die Jahre, also im Wesentlichen 2018, 19. Mhm. Das in dieser Gesetzgebungsperiode haben wir diese Diskussion mit allen Parlamentsfraktionen geführt, mit einem einhelligen Ergebnis, nämlich dass wir auch diese aktive Medienkommunikation ausbauen, eben auch auf die anderen Kanäle erstrecken und dafür aber eben auch diese Aufbereitung der Inhalte sehr viel diversitärer gestalten als eben nur mit Text. Das ist die erste Phase, in die
wir... Darf ich nur ganz kurz einhaken? Du hast gesagt, wir haben das diskutiert. Das heißt, ihr mit den Clubs oder wer hat denn das diskutiert? Wer hat das entschieden?
Ja, das hat die Parlaments... Kommunikation, ja, das heißt, das war im Wesentlichen
du und meine Team.
Kolleginnen und ich, gemeinsam mit den Medienverantwortlichen der einzelnen Clubs. Mhm. Und diese Medienverantwortlichen waren eben zum Teil aus den Clubs heraus, das heißt Clubreferenten, Referentinnen, zum Teil waren es aber eben auch Abgeordnete, das heißt Mediensprecherinnen, Mediensprecher. Und so haben wir das eben auch gemeinschaftlich so diskutiert und sind zum Ergebnis gekommen, ja, das ist notwendig, dass wir diese Idee der Parlamentskorrespondenz erweitern auf die anderen Kanäle und dort aber eben auch adäquat in diese Kanäle gehen. Der erste Schritt war dann aber auch, dass wir unsere Inhalte begonnen haben, in unterschiedlichen Formaten darzustellen. Ja, das heißt, reine Textformate sind es dann eben nicht, sondern wir haben auch begonnen, dass wir ein Videoteam eingesetzt haben und sehr viel mehr an Videos produzieren seither. Wir haben auch eine eigene Podcast-Reihe, genauso wie wir eben auch
verstehen. Können wir gerne in den Shownotes verlinken.
Ja, vielen Dank. Über das gleiche Thema kommt übrigens im Parlaments-Podcast erst Anfang Jänner.
Ja, das heißt, ausgezeichnet. Da ist dann graben wir euch das Wasser ab und ihr, ihr verlinkt es dann einfach auf diesen Podcast.
Wir haben es zwar schon aufgenommen, aber es ist ein bisschen aufgeschoben jetzt in der Veröffentlichung.
Für die Eröffnung dann.
Genau, so ist es. Dass der eine Schritt war, dass wir eben in der Aufbereitung der Inhalte mehr Diversität in die Formate gebracht haben. Der zweite Schritt war, dass wir die Kanäle gepflegt und besser ausgerichtet haben in Richtung der Zielgruppen. Und jetzt geht es darum, dass wir über den Newsroom, den wir derzeit einrichten, auch in eine zentrale Planung und Steuerung für alle Inhalte und alle Kanäle kommen, mit dem Anspruch, und das ist eben dann der Schritt, der dann weiter noch folgen wird, dass wir darüber in die Tagesaktualität kommen und auch responsiv werden. Ja, das heißt, der letzte Ausbau ist dann wirklich der, ja, wo wir in einer Tagesaktualität in allen Kanälen, für die wir uns entschieden haben, auch in Echtzeit und responsiv unterwegs sind. Mhm. Da ist noch einiges zu tun.
Darauf wollen wir dann später nochmal zurückkommen. Ich wollte noch ein anderes Thema ansprechen. Die Parlamentswebsites. Ich bin ja ein großer Freund von ihr. Ich mag sie, ich mag ihre 1000 Unterseiten, diese riesige Datenbankfunktion, die sie hat. Ich weiß aber, dass sie damit relativ allein auf weiter Flur steht, dass ich sie mag. Wie ist denn die historisch gewachsen? Gab es da irgendwann einmal eine zentrale Planung, was das sein soll und wann war das?
Mhm. Also mit allem, was ich nachvollzogen habe, ja, ist es so, dass die Parlamentswebsite ja eine der ersten Websites gewesen ist von öffentlichen Einrichtungen. Ich glaube, das datiert sogar noch bis in die 90er Jahre. Es gab dann einen großen Relaunch. Der ist jetzt auch schon 10 Jahre her und im Weiteren ist einfach diese Seite gewachsen, immer größer geworden, ist jetzt so wie sie ist. Ich glaube, das ist von den Inhalten her und von der Fülle des Informationsangebotes etwas, was kaum ein Beispiel hat. Gleichzeitig sehen wir, und ich weiß, dass du eben so einer der bist, ja, die wirklich dort alles finden. Ja, und das ist fast ein Alleinstellungsmerkmal.
Meinen Job gesichert die letzten 15 Jahre.
Genau, ja. Also, ja. Diese Exklusivität werden wir dir nehmen. Ja.
Muss ich mal was Neues sagen.
Mit unserem neuen Webportal. Ich glaube, was eine Herausforderung ja, mit dieser Seite war und auch jetzt ja, auf den letzten Metern ja, vor dem Relaunch auch ist, ist, dass es vieles in einem ist. Es ist gleichzeitig eine Informationsseite für die Allgemeinheit, die vielleicht mit Parlamentarismus nichts zu tun hat, sondern sich nur dafür interessiert, kann ich irgendwann an einer Führung teilnehmen. Es ist aber gleichzeitig auch ein Arbeitsinstrument im parlamentarischen Alltag, wo jede Gesetzesinitiative, Begutachtungen, Stellungnahmen, Unterstützungserklärungen, all das auch abgebildet ist. Wo auch in der Kontrollfunktion parlamentarische Anfragen, Beantwortungen und, und. Ja, das heißt, es ist eine unglaubliche Fülle, ja, weil das für viele Zielgruppen auf einer Seite ist und historisch gewachsen. Und es ist dann noch etwas auch zwischendrin und mittendrin, nämlich dann auch noch eine Seite, ja, wo auch Menschen Stellungnahmen auch einbringen können, ja, und das heißt, als politisch Interessierte auf diese Seite kommen, aber sich auch
quasi interagieren können und
wohl auch schwer tun werden, immer alles dort zu finden, wo es auch hingehört. So ist es über viele Jahre gewachsen, ja, wie du sagst, eine unglaubliche Informationsfülle, wo immer noch ein Baustein dazugekommen ist, ja, immer noch eine Datenbank mehr dazu.
Genau so sieht es ja auch aus,
der Inhalt, der automatisch sagen, generiert wird. Ne? Und für alle, die eben dann in einer späteren Phase einsteigen, ist diese Seite einfach auch schwer bedienbar. Und deswegen lösen wir das eben jetzt nicht mit einer neuen Farbe oder einer Neugestaltung der Startseite, sondern die alte Seite wird es nicht mehr geben. Und am 12. Jänner mit der Eröffnung des historischen Gebäudes, ja, nach der Sanierung, am selben Tag wird das Parlament auch im virtuellen Raum einen neuen Auftritt bekommen. Das neue Portal wird um nichts weniger leisten als die bisherige Seite. Das heißt, es sind alle Inhalte weiterhin verfügbar, es sind alle Wege weiterhin verfügbar. Es ist nur wesentlich aufgeräumter, es ist intuitiver, es ist themenorientiert und es ist zielgruppenorientiert. Und ich muss auch eingestehen, ich habe da einen unglaublichen Respekt vor dem Team, dass das alles stemmt, weil diese Seite eine Komplexität hat, die ihresgleichen sucht.
Ich bin kein Experte, aber ich kann es mir vorstellen, weil um quasi die alte Seite noch einmal abzufeiern, die spannenden Sachen für die Leute, die viel damit arbeiten, sind alle unter dem Reiter Parlament aktiv zu finden im Wesentlichen, wo man Anfragebeantwortungen, Gesetzesinitiativen in allen Stadien findet. Man hat tolle Verlinkungen vom RIS auf die Parlamentswebsite und zurück ins Rechtsinformationssystem des Bundes etc. etc. Also es ist ein ganz tolles Stück. Ich bin sehr gespannt, was ihr da hinlegt. Und
bin überzeugt, dass deine Begeisterung sich ja auch auf das neue Portal übertragen wird, ja, mit Einschränkung der Enttäuschung, nämlich deine Exklusivität wird ein bisschen reduziert.
Inzwischen gibt es eh etliche Kollegen, die es können. Also das passt schon so. Ja.
Also Anspruch ist, ja, an dieser Stelle auch eine Botschaft, Anspruch ist, dass sich dann auch der Chefredakteur des Falter zurechtfindet.
Ein kleiner Seitenhieb auf einen Austausch, den wir einmal auf Twitter hatten.
Wiederholt, auch die Dialoge. Ja, das heißt, die Bandbreite ist klar.
Ist breit. So, kommen wir zu dem, oder nein, eins wollte ich noch, ein relativ neues Element auf dieser Website ist das, was ihr Mediathek nennt, wo jetzt endlich, muss man sagen, die Debattenbeiträge in Plenarsitzungen alle gesammelt sind, alle abrufbar, direkt anwählbar sind. Das gibt es jetzt seit 2 Jahren?
Seit 2 Jahren, ja. Ja, vielen Dank also, für den Hinweis. Ja, also mittlerweile eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ja, und so als hätte es das schon immer gegeben, aber nein. Das war eine der ersten wirklich beachtenswerten Leistungen von unserem Videoteam, nämlich, dass wir jetzt endlich auch alle Redebeiträge on demand zur Verfügung stellen können. Das heißt, wir finden jetzt mittlerweile seit 2 Jahren, lässt sich jeder Redebeitrag, ja, jedes Abgeordneten, jeder Abgeordneten auch beim persönlichen Profil finden, gemeinsam, das auch verlinkt, mit den stenografischen Protokollen und den Gesetzesmaterialien, auf das sich das bezogen hat.
Wie wird denn das angenommen? Wie sind denn da eure Zugriffszahlen?
Wenn man ja, also die, also gerade in dem Bereich sind die Zugriffszahlen sehr hoch, weil es einerseits natürlich eben auch journalistisch interessant ist, ja, das dort und da auch nachzuhören. Und zum anderen, weil wir auch sehen, dass natürlich auch Mandatarinnen und Mandatare selbst gerne darauf auch zugreifen, um dann eben auch ihre Beiträge in ihren eigenen Kanälen zu bewerben.
Bevor wir jetzt in die Zukunft schauen, nochmal würde ich gerne auf diesen Fehler, den ich gemacht habe, dass ich gesagt habe, als wir darüber geredet haben, wann das alles begonnen hat, die türkis-blaue Koalition. Ist das in Österreich nicht generell so, dass wir eher in Regierungsamtszeiten denken als in Legislaturperioden? Also jetzt, wenn du mit dem Österreicher über Politik diskutierst, und da sind sicher wir Medien irgendwie mitverantwortlich, dann denken wir zuerst dran, wer ist in der Regierung und wer vielleicht in der Opposition, statt zu sagen, okay, was läuft eigentlich gerade im Parlament? Ist das ein österreichisches Unikum? Und wenn ja, warum ist das so?
Das wage ich jetzt nicht wirklich zu beurteilen, ob das jetzt ein österreichisches Unikum ist. Aber bei einem gebe ich dir schon recht, nämlich auch wenn ich mir journalistische Berichterstattung ansehe, dann entdecke ich dort immer wieder eben auch Berichte, die irgendwelche Verständigungen in der Regierung schon kommunizieren als, ja, das ist jetzt beschlossen. Und
die Regierung beschließt das Krisensicherheitsgesetz.
Korrekt. Also genau, das sind Beispiele dafür, wo ich mir denke, auch da ist eigentlich ein Unterschätzen der Rolle eines Parlaments damit verbunden. Ja, und deswegen spricht einiges für deine These, ja, aber gleichzeitig ist das aber auch Arbeitsauftrag, ja, für eine Parlamentskommunikation, nämlich die Bedeutung von Parlamentarismus und Demokratie dann auch noch einmal stärker in der Öffentlichkeit zu bringen.
Aber wie groß ist denn diese Bedeutung wirklich? Denn wir Österreicher haben das über, ich würde sagen, Jahrzehnte gelernt, dass wenn einmal eine Regierungsvorlage im Ministerrat beschlossen ist und sich die in der Koalition sitzenden Parteien darauf geeinigt haben, wenn das jetzt nicht eine Zweidrittelmehrheit ist, für die sie vielleicht eine Oppositionspartei noch brauchen, dann geht das oft so durch, wäre jetzt irgendwie der Eindruck, den man auf der Straße hat, und im Parlament wird dann halt nur mehr diskutiert, warum das nicht gut ist oder gut ist.
Ich darf meine Antwort mit einer kleinen Geschichte verbinden. Ja, wenn jetzt die Frage, welche Bedeutung hat das Parlament im politischen System? Im Jahr 2018, dass wir schreiben jetzt noch auf Regierungsseite, diese türkis-blaue Koalition. Im Jahr 2018 ist ein Filmemacher zu uns gekommen und hat gesagt, sie möchten gerne einen Kinofilm machen, ja, einen Dokumentarfilm über das Parlament. Ist ein Format, das es auch in anderen Beispielen gibt. Es gibt so einen Film auch über das Kunsthistorische Museum. Das heißt, wo in Form eines...
So ein recht schmeichelhaft, ja, ein Museum.
Ja, ein Museum, aber trotzdem, ne, worum geht es ja, dabei bei dem Format? Es wird in diesem Dokumentarfilm, und zwar als Kinoformat, das Funktionieren einer Institution dargestellt. Das heißt, die Zahnräder, die ineinander greifen. Und die Ausgangsthese für diesen Film war die, dass was üblicherweise mit Parlament verbunden wird, nämlich das Gebäude am Ring, steht wegen der Sanierung nicht zur Verfügung, trotzdem findet Parlamentarismus statt. Und wie das funktioniert, was da alles dazugehört, damit es ein Parlament geben kann, auch ohne Gebäude, das wollte dieser Filmemacher eben auch in diesem Dokumentarfilm für das Kino so auch filmisch aufarbeiten, aufbereiten. Das war eine spannende Idee. Wir haben auch das mit den Vertreterinnen und Vertretern von allen Parlamentsfraktionen diskutiert und haben dafür breite Unterstützung erhalten. Diesen Film wird es geben.
Mit einem Kassenschlager, ich freue mich schon drauf.
Ja, ich freue mich auch darauf, ja, aber möchtest du nur, und darum erzähle ich die Geschichte, erinnern, unter welchen Voraussetzungen die ihren Film begonnen haben. Die haben damals, 2018, damit begonnen, in der Annahme, sie begleiten jetzt eine fünfjährige Legislaturperiode von Türkis Blau. Nach 5 Jahren haben sie dann noch die Rückübersiedlung ins Parlament und dann ist der Film fertig. Und jetzt überlegen wir uns, was im Parlament
seither passiert ist.
Seit dem Jahr 2018 passiert ist und wie viel Material die jetzt für diesen Kinofilm verarbeiten müssen.
Fantastisch. Ja. Wir hatten da Ibiza, also das Aufpoppen des Videos, Anfang 19. Ja. Ja, wir hatten die wilde Zeit, also vom Parlament her gesehen.
Im Parlament, im Parlament. Mhm. Wir hatten ein Misstrauensvotum im Parlament. Ja, wir hatten Neuwahlen im Parlament. Wir hatten dieses Zusammenspiel mit unterschiedlichen Regierungen. Wir hatten aber dann auch jetzt in der aktuellen Gesetzgebungsperiode, ja, wir hatten einen Untersuchungsausschuss, wo auch in der Konsequenz daraus auch manche nicht mehr in ihren Regierungsfunktionen sind, mit allen Konsequenzen. Und andere Aspekte, die auch nicht vorhersehbar gewesen sind, wie ein Parlament im Corona-Modus.
Covid-Modus.
Ja, ja, und all das lasse ich mal beiseite. Aber die Frage der Bedeutung des Parlaments, ich glaube, die zeigt sich gerade dann, wenn wir diese Schritte im Parlament ab dem Jahr 2018 sehen. Und ich glaube, dass dieser Kinofilm ein gutes Dokument auch dafür sein wird, welchen Einfluss oder welche Auswirkung Parlamentarismus auch hat.
Ja, war jetzt zuerst nicht zynisch gemeint, ich freue mich sehr drauf und werde ihn mir sicher anschauen. Kommen wir darauf hin, was ihr jetzt die nächsten Wochen vorhabt. Du hast schon gesagt, die neue Website wird gleichzeitig mit dem Haus am Ring wieder online gehen. Dann kommt auch dieser Newsroom. Wie wird denn das funktionieren? Wann kommt der? Läuft der schon? Ist der im Aufbau? Was kommt da auf uns zu?
Also unser Newsroom ist derzeit noch im Aufbau. Das heißt, genau in diesen beiden Entwicklungslinien, nämlich einerseits das neue Webportal, das auch ungleich mehr Informationsplattform sein wird, als die aktuelle Seite das noch ist. Das heißt, einerseits geht es um dieses redaktionelle Bespielen des neuen Webportals, andererseits geht es eben auch um diesen Entwicklungsschritt Newsroom. All das kommt dann zusammen mit der Wiedereröffnung und mit dem Go-Live unseres neuen Webportals. Das heißt, wir sind jetzt gerade dabei, dieses Redaktionssystem in der Parlamentskommunikation umzustellen hin auf den 12. Jänner. Das heißt, wir verbreitern hier den Kreis jener, die Inhalte beitragen und stellen auch unsere internen Redaktionsprozesse dafür um. Und gleichzeitig geht es eben auch darum, auch mit dem Newsroom auch Planungs- und Trittsicherheit zu bekommen. Wir starten jetzt im Dezember einen Parallelbetrieb, sodass wir dann eben auch ab dem 12. Jänner hier schon erste Routinen im Betreiben des Newsrooms haben. Ich bin auch sehr froh, dass wir hier eine sehr kompetente ehemalige Journalistin gewinnen konnten.
Sandra Nigischer, glaube ich,
ehemals den Newsdesk für den Standard aufgebaut und geleitet. Und ich freue mich sehr, dass sie jetzt eben auch in der Parlamentskommunikation mit uns tätig ist, weil genau diese journalistische Denkweise im Newsroom notwendig ist, aber auch im Bewusstsein, dass wir nicht Journalismus betreiben, aber die Denkweise braucht es.
Du hast zuerst unterschieden Inhalte und Kanäle, die ihr damit weiterhin bespielt oder bespielen werdet. Kannst du uns ein bisschen einen Überblick geben, welche Kanäle sind das, werden das sein?
Ja, also unsere wesentlichen Kanäle, wie gesagt, das neue Webportal wird sehr viel mehr Informationscharakter haben. Wir begreifen das neue Webportal im Unterschied zur aktuellen Seite. Wir begreifen das neue Webportal auch als einen Kanal, den wir eigens bespielen und planen. Und daneben haben wir die klassischen Kanäle mit Facebook, mit Twitter, mit Instagram. Wir bespielen auch Xing, LinkedIn, ja, das heißt, je nachdem, wo welches Thema auch hinpasst.
Aber keine Printzeitung mehr.
Ja, wir machen keine Printzeitung. Eben weil wir nicht journalistisch sind in der Form. Und wie gesagt, aber ja, abseits davon, selbstverständlich, ja, wird es eben auch weiterhin die bewährten Aussendungen über OTS von Seiten der Parlamentskorrespondenz geben. Mhm.
Kannst du uns zahlenmäßig ungefähr darstellen, wie sich das Team vom Urzustand Parlamentskorrespondenz zu diesem großen Newsroom entwickelt hat? Du hast gesagt, es wird sich verbreitern, auch in der Zahl der Personen.
Also in der Zahl der Personen, da ist aber jetzt schon alles drinnen. Mhm. Ja, und da müssen wir eben auch sehen, dass natürlich mehr Kanäle auch personell abgedeckt sein müssen. Im Herz der Parlamentskommunikation, das ist im Wesentlichen der Pressedienst, haben wir vor 2 Jahren begonnen, ja, musste aber natürlich eben einiges auch abziehen, mit rund 20 Personen, die all das auch abgedeckt haben. Und wir haben mittlerweile dann doch auch 10 Personen mehr, mhm, die in aller Breite jetzt für den Pressedienst auch tätig sind. Da nicht mit eingerechnet habe ich aber auch den Medienservice. Das heißt, das sind diejenigen, die auf die Rahmenbedingungen für Journalisten und Journalistinnen achten, weil das natürlich jetzt nicht klassische Kommunikationsarbeit ist, aber trotzdem zum Portfolio einer klassischen Parlamentskommunikation dazugehört.
Mhm. Ist das ungefähr vergleichbar mit anderen Parlamenten in Europa oder seid ihr da Vorreiter? Oder?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, dass wir im Vergleich, ja, und da, also wenn ich mich jetzt auch im deutschsprachigen Raum vergleiche, ich glaube, dass wir dann doch den einen oder anderen Schritt schon gemacht haben, den andere vielleicht erst machen. Mhm. Ja. Also ich erinnere mich auch an eine Diskussion, die ich mit einer Kollegin vom Deutschen Bundestag gehabt habe, die vor einigen Jahren dann auch noch angemerkt hat, dass sie nicht daran denken, die Inhalte des Bundestages für irgendwelche US-Konzerne zur Verfügung zu stellen. Ja, mhm. Meint eben
großes Thema auch in vielen Medien.
Ja. Ja. Und für uns eigentlich die Fragestellung schon beantwortet ist mit der Frage, wo erreichen wir Öffentlichkeit? Ja. Mhm. Das heißt, es ist nicht ein zur Verfügung stellen von Inhalten für uns, sondern die Frage, wo bewegt sich die Öffentlichkeit, und auch die Entscheidung, eigentlich dorthin zu gehen.
Ich bin sehr gespannt, wie das alles aussehen wird und freue mich sehr darauf. Ich sage nur, zum Vergleich, 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Größenordnung, das ist größer als jede innenpolitische Redaktion des Landes, auch wenn man Social-Media-Kollegen und noch dazu
zählt. Ich bin mir bewusst und deswegen ist mir aber auch wichtig, dass wir das aber auch nicht vergleichen, weil die Aufgaben auch andere sind. In dieser Frage des Besetzens von Ausschüssen, ja, es ist keine redaktionelle Entscheidung. Ja, es gibt ja keine redaktionelle Entscheidung, welche Ausschüsse besetzt werden, sondern jeder Ausschuss, ja, muss natürlich eben auch von der Parlamentskorrespondenz besetzt werden. Genauso wie auch die Gesetzesmaterialien aufbereitet werden müssen. Und wir aber auch in dieser Frage der Berichterstattung aus den Ausschüssen jetzt nicht nur auf die Substanz kürzen können, sondern das auch sehr stark Dokumentationscharakter hat.
Ja, das heißt, jede Partei muss in ihrer Position ungefähr dargestellt sein.
Ja. Mhm. Ja, das heißt, es ist deswegen auch mit journalistischer Arbeit nicht vergleichbar, weil es sehr viel umfassender ist. Genauso wie eben auch in dieser Frage von Videoproduktionen. Ja, wir haben auch den Anspruch eben für Video on Demand. Ja, das heißt, auch die Systematik, die dahinter liegt, damit eben alle reden, ja, im Webportal abrufbar sind und verlinkt sind und. Das ist auch kein journalistischer Anspruch. Ja, das würde auch eine Innenpolitikredaktion ja nirgendwo bei einem Medium machen. Das heißt, wir haben hier auch viel dokumentarische Aufgaben und das ist nicht nur getrieben von dieser Frage von Reichweiten und journalistischer Relevanz, sondern wir haben hier auch viel Dokumentationsaufgaben, die keinen journalistischen Charakter haben, aber Personaleinsatz brauchen.
Ich würde damit jetzt eigentlich ganz gerne zum Abschluss kommen, würde aber gerne noch eine Ausgangsfrage stellen. Wenn wir uns jetzt die letzten Wochen ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, dann ist da das Parlament vor allem präsent gewesen mit der Diskussion darüber, wie diverse Räume heißen, welche Farbe das Klavier hat und so weiter. Ja. Und nicht mit inhaltlichen Diskussionen, die es dort ja auch gegeben hat. Wir haben wahrscheinlich mehr darüber berichtet und gelesen, ist auch eine Selbstanklage natürlich bis zu einem gewissen Grad, dass dieses goldene Klavier um 3.000 Euro im Monat angemietet wird, als darüber, dass wir gerade ein Budget mit 17 Milliarden Euro Defizit beschlossen haben. Mhm. Was ist das eh okay so oder läuft da was schief?
Also ich glaube, jede Antwort wäre eine Wertung, die ich natürlich jetzt als äquidistanter Mitarbeiter in der Parlamentsdirektion so auch nicht vornehmen möchte. Also ich glaube, es ist legitim, auch öffentlich eine Diskussion darüber zu führen, ob jetzt das Parlament ein Klavier braucht oder auch nicht braucht. Aber das ist jetzt nichts, wo wir in der Parlamentskommunikation eine Position einzunehmen haben, sondern das sind einfach Entscheidungen, die von Befugten getroffen werden. Und alles andere ist nach meinem Eindruck eine Meinungsbildung der Öffentlichkeit. Und die Aufgabe der Parlamentskommunikation ist nicht, in irgendeiner Form diese Meinungsbildung zu beeinflussen, sondern einfach auf Nachfrage Fakten darzustellen. Und das halte ich eben auch für einen ganz wesentlichen Punkt, eben auch Fakten aus dem Parlament für die Öffentlichkeit aufzubereiten, egal ob es jetzt um irgendwelche Gesetzesinitiativen geht oder ob es um den Ankauf eines goldenen Klaviers geht. Es geht darum, Fakten darzustellen und die Ableitungen daraus, das heißt Meinungen, die sich auf Grundlage dieser Fakten auch bilden, die sollen nicht von einer Parlamentskommunikation beeinflusst sein.
Aber das ist ja letzten Endes eine Entscheidung. Über dieses goldene Klavier ist auch im Rahmen einer Nationalratsplenardebatte letzte Woche, glaube ich, diskutiert worden.
Im Budgetausschuss.
Der Ausgang war im Budgetausschuss. Ich kann mich ein, zwei Wortmeldungen, glaube ich, am Schluss der Plenardebatte erinnern. Aber,
und dann danach noch.
Aber ihr werdet dann im Newsroom oder die Kolleginnen und Kollegen, die dann dort tätig sein werden, werden im Newsroom dann die Entscheidung treffen müssen, wie alle Zeitungen. Geben wir das auf die Startseite? Welche Position geben wir diese Diskussion, die ja im Parlament stattgefunden hat? Ja. Wie werdet ihr das gewichten?
Ich glaube, das sind einfach redaktionelle Entscheidungen, die eben auch zu treffen sind. Also klar ist eines, dass es jedenfalls auf Nachfrage, wird das jedenfalls eben auch zu Beauskunften sein, wird das irgendwie auch beantwortet werden müssen. Ohne jetzt so hypothetisch zu stark einsteigen zu wollen in diese Frage. Also über den Umstand des Ankaufs eines goldenen Klaviers.
Anmietung. Anmietung.
Eine Anmietung, Entschuldigung, danke für die. Das ist korrekt, wenn ihr schon bei den Fakten sind, die Anmietung. Also würde ich mal sagen, so ungefragt, das als Start, also als Top-Meldung auf die Startseite würde ich keinen Anlass sehen. Aber dass es natürlich auf Nachfrage zu Beauskunften ist, das versteht sich von selbst.
Karl-Heinz Grundböck, vielen Dank für deine Zeit. Danke für die Auskunft und toi 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 für den Relaunch und vor allem den Umzug in das nicht neue, sondern alte, schöne Parlamentsgebäude.
Vielen Dank, wir freuen uns schon sehr. Die Tage der offenen Tür am 14. und 15. Jänner gibt es ein toll saniertes Gebäude zu sehen.
Schauen Sie unbedingt vorbei. Danke dir. Das war unsere heutige Folge ganz offen gesagt. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bitte empfehlt uns auf den einschlägigen Podcast-Plattformen oder euren Social-Media-Profilen weiter. Wenn euch die Arbeit des Parlaments interessiert, empfehle ich euch zum einen natürlich die Website des Parlaments, zum anderen unsere Website kleinezeitung.at. Ganz besonders ans Herz legen möchte ich euch den Newsletter meines Kollegen Max Miller, Inside U-Ausschuss, der nach jeder Sitzung des ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschusses eine kompakte Zusammenfassung in eure E-Mail-Box sendet. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Adieu! Missing Link.